Deutschlandfunk, Europa heute.
Und dazu begrüßt Sie Christoph Schäfer. Guten Morgen. In ihren Post-Brexit-Verhandlungen haben sich die Europäische Union und Großbritannien offenbar in wichtigen Punkten geeinigt. Am Morgen soll Premier Johnson mit Kommissionspräsidentin von der Leyen telefoniert haben, wie Nachrichtenagenturen melden. In Kürze könnten auch Pressekonferenzen folgen. Alles, was wir bislang wissen, hören Sie gleich bei uns. Außerdem, in der Republik Moldau tritt die neue Präsidentin ihr Amt an und in Österreich beginnt die Skisaison, begleitet von Kritik. Das ist gleich unser erstes Thema. In Österreich öffnen heute die Skigebiete, trotz Pandemie und die Erinnerungen an Ischgl, einst Hotspot in der Verbreitung des Coronavirus in Europa. Bedingungen für die Öffnung der Pisten sind Schutzmaßnahmen, gegen die sich auch Kritik regt. Darüber spreche ich jetzt mit Clemens Fehrenkotte, unserem Korrespondenten in Wien. Herr Fehrenkotte, wie sehen die Auflagen für die Skigebiete genau aus?
Also alle, die heute und in den nächsten Tagen und Wochen hier Skifahren wollen, brauchen jeweils eine FFP2-Maske, sofern sie denn über 14 Jahre alt sind. Das ist eine Bedingung, um in Gondeln fahren zu können und auch abgedeckten Liften. Das ist das eine. Zweitens, es wird dort auch wohl auch unten an den Stationen auf Abstandsregelung gehalten. Einige Skigebiete haben entsprechend dann auch schon Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen eingestellt dafür. Und vor allem das andere ist Verpflegung. Wie verpflegt man sich oben dann auch? Die meisten Skihütten, die nicht auf öffentlichen Straßen zu erreichen sind, dürfen gar nicht Take-out machen, was also man in den übrigen Restaurants und Gaststätten machen darf. Das ist also ein wenig eine Saison, die für viele Österreicherinnen und Österreicher und Menschen, die ihr Leben sehr, sehr schwierig ist.
Ich habe vorhin schon Kritik angesprochen. Die FFP2-Masken, die sind Bedingungen für die Lifts, für die Gondeln. Das wird gerade bei den Betreibern der Gondeln und der Lifts zu Kritik. Mit welchen Argumenten genau?
Der Ungleichbehandlung. Die Seilbahnwirtschaft war vehement dagegen, dass man FFP2-Masken ausgerechnet in den Gondeln machen würde und in Liften. Man verweist dann zum Teil auch auf Wien. Dort würden ja auch Menschen in der U-Bahn fahren. Die werden weitaus dicht gedrängt. Da würden sie dort stehen und bräuchten keine FFP2-Masken. Einige haben dann auch angekündigt, eventuell das juristisch klären zu lassen. Dort unter anderem einer der einflussreichen Salzburger Liftbetreiber, Erich Egger, der sagte, man wird sich das überlegen. Die Vorschrift sei eigentlich verfassungswidrig. Aber unterm Strich haben sich natürlich auch der Vorgabe des Bundes, also der Bundesregierung, hier in Wien beugen müssen.
Herr Fehrenkotte, was wissen Sie darüber, wie die Öffnung der Skigebiete eigentlich in Österreich in der Bevölkerung aufgenommen wird?
Also man erwartet zumindest, was die Erwartungshaltung angeht, einen erheblichen Ansturm. Es gibt dort Vorbereitungen, dass man also nun wirklich ab heute viele von diesen Angeboten Gebrauch machen werden. Das führt unter anderem dazu, also das nächstgelegene größere Skigebiet von Wien aus zum Beispiel, Niederösterreich, die verlangen inzwischen eine Online-Voranmeldung. Man könne also mit einem gültigen Ticket oder Reservierung überhaupt zum Skigebiet kommen und dort Zutritt bekommen. Das ist ein Indiz dafür, dass also wohl sehr viele von dem Angebot Gebrauch machen werden.
Aber es wird ja eigentlich nur mit einem Ansturm von den Einheimischen gerechnet, richtig?
Ja, richtig, denn alles andere ist fast unmöglich aufgrund der Quarantäneregel. Wenn man zum Beispiel aus dem Ausland kommt, muss man erstmal für 10 Tage in Quarantäne. Das geht gar nicht. Einer der Gründe, Sie haben auch Ischgl erwähnt, Ischgl, das Skigebiet, macht nicht auf. Die warten noch bis Januar. Warum? Weil es unmittelbar auch an die Schweiz grenzt und die andere Regularien haben. Das heißt, Skifahrerinnen und Skifahrer, die von der Schweiz rüber über das Skigebiet nach Ischgl fahren, müssten dann eigentlich in Quarantäne. Das könnte man nicht kontrollieren. Das sei denn auf Deutsch gesagt zu kompliziert.
Die Idee überhaupt, die Erlaubnis zu erteilen, die Skigebiete zu öffnen, die stammt ja von der österreichischen Bundesregierung. Aber was hat genau zu dieser Entscheidung geführt?
Das war eine sehr umstrittene Geschichte, denn es hat natürlich für Österreichs Wirtschaft einen ganz erheblichen Ausmaß. Das bei den westlichen Bundesländern Vorarlberg, Tirol, Salzburg hängt da sehr, sehr viel dran. Und ursprünglich wollte die Bundesregierung und auch hier Sebastian Kurz, der Bundeskanzler, es zulassen, weil 2 Tage später, am zweiten Weihnachtsfeiertag, geht das Land ja hier erneut in einen harten Lockdown und wollte das eigentlich nicht. Der Druck der größtenteils auch alle ÖVP-regierten Bundesländer im Westen war massiv und sagten, wir müssen auf aufsperren. Die Begründung dann auch war dergestalt, man sagte, man wollte der einheimischen Bevölkerung oder auch Tagestouristen, die jedenfalls hier im Land leben, die Möglichkeit geben, halt auch die zum Teil manchmal buchstäblich vor der eigenen Haustür befindlichen Skilifte und zum Teil auch Skigebiete in Anspruch nehmen zu können.
Herr Wierenkotte, blicken wir auf die kommenden Tage und Wochen in Österreich. Der dritte Lockdown steht bevor, vom zweiten Weihnachtstag bis zum 18. Januar. Wie bereitet sich das Land darauf vor?
Also wir sehen natürlich auch jetzt, bis zum gestrigen Tage waren noch die einzelnen Geschäfte auf, heute bis heute Mittag auch noch, danach ist zu, dann kommen natürlich die Weihnachtsfeiertage, danach ist gleichermaßen zu. Die Bundesregierung selber hat hier weitere auch Finanzhilfen für all die Betriebe, Geschäfte, auch Dienstleister, die erneut, zum Teil auch die ganzen Friseurgeschäfte, die erneut zumachen müssen. Das ist mit erheblichen Neuverschuldungen verbunden, wie in vielen Ländern, aber hier rechnet man inzwischen mit Neuverschuldungen von 50 bis 60 Milliarden Euro, was also angesichts eines Haushalts dort erhebliche Summen sind. Das ist das eine. Das zweite ist, man wird auch zusehen, dass diese harten Auflagen, die unter anderem auch eine Ausgangsbeschränkung tagsüber vorsieht, dass diese Ausgangsbeschränkung auch über Silvester eingehalten werden.
Herr Wierenkotte, zum Schluss noch ganz kurz. Ab Sonntag will Österreich auch die ersten Impfungen gegen das Coronavirus in der Bevölkerung anbieten. Wie steht es um die Impfbereitschaft?
Also wenn man sich anschaut, diejenigen, die unter anderem auch geimpft werden sollten, das heißt also das Personal, Pflegepersonal in Pflegen und Altersheimen, die sind sehr, sehr skeptisch. Nach einer Umfrage von heute Morgen wollen nur 15-20% des Pflegepersonals zunächst diese Impfung in Anspruch nehmen. Von daher gilt es allein originär schon bei denjenigen, die davon betroffen werden durch ihre Arbeitstätigkeit, gibt es erheblichen Aufklärungsbedarf. Das ist zurzeit noch nicht sehr weit entwickelt.
Sagt Clemens Wierenkotte zum Start der Skisaison in Österreich und zum Impfbeginn im Land in den kommenden Tagen. Besten Dank nach Wien. Es geht offenbar noch um Details. Und ein Abschluss der Einigung in den Post-Brexit-Verhandlungen könnte kurz bevorstehen. In der Nacht noch schrieb der Sprecher der EU-Kommission auf Twitter, die Arbeit dauere an. Wie sich die Lage heute Morgen von Brüssel auszeichnet, darüber spreche ich jetzt mit unserem EU-Korrespondenten Peter Kapern. Herr Kapern, wie nah ist ein Durchbruch der Verhandlungen? Was vernehmen Sie?
Also es ist so, dass der irische Außenminister Cavendish wohl gerade dem irischen Fernsehen ein Interview gegeben hat und gesagt hat, dass er davon ausgehe, dass es diesen Deal heute geben wird, aber dass eben noch Details zu klären seien. Es hatte Informationen aus Großbritannien gegeben, wonach um 8 Uhr heute Morgen Boris Johnson, der britische Premier, und Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, zum Telefonat verabredet gewesen sein, um dann um 9 Uhr jeweils Pressekonferenzen zu geben. Beides hat bislang nicht stattgefunden. Man sieht also, die Detailgespräche dauern in der Tat an. Aber in der Tat gehen auch alle davon aus, dass heute dieser Deal unter Dach und Fach gebracht wird.
Ein Durchbruch, ein Deal würde bedeuten, dass sich EU und Großbritannien im Bereich der Fischereirechte geeinigt haben. Die sind ja zuletzt gerade auf britischer Seite ein emotional aufgeladener Verhandlungspunkt gewesen. Haben Sie bereits Hinweise, wie eine Einigung in dem Punkt aussehen könnte?
Ach, da kursieren ganz viele Zahlen und es ist einfach unmöglich zu beschreiben, zu beurteilen, welche davon jetzt die richtigen Zahlen sind. Zumal die letzten Details, die zu klären sind, sich im Bereich der Fischereirechte bewegen. Insofern bin ich nicht sicher, ob die Zahlen, die Sie jetzt von mir erfragen, tatsächlich schon fixiert sind. Es heißt zum Beispiel, dass die europäischen Fischer lediglich 25% ihrer Fangrechte einbüßen würden in einem Übergangszeitraum von 5 oder 5,5 Jahren. Britische Quellen schreiben, dass die Briten darauf verweisen, dass sie 2/3 des Fisches in ihren Hoheitsgewässern für sich behalten können, also mehr als bislang der Fall ist. Möglicherweise stimmen beide Zahlen. Sie sehen schon daran, dass da unterschiedliche Zielrichtungen die Zahlen haben. Die einen sprechen von Einbußen bei den Fangrechten, die anderen von Anteilen an Fischbeständen. da hat das der Spin angefangen. Da hat die Deutung des Abkommens angefangen, mit dem beide Seiten darlegen wollen, dass sie die eigentlichen Gewinner dieser Verhandlungen sind. Wie es in Tat und Wahrheit aussieht, kann ich Ihnen erst sagen, wenn ich das Abkommen auf dem Tisch liegen habe.
Also alles unter Vorbehalt. Herr Capern, heben wir hervor, dass es neben der Fischerei noch um weitere Fragen geht, um weitaus mehr geht, um wirtschaftliche, handelspolitische Fragen und ganz generell ja auch darum, wie die Beziehung zwischen EU und Großbritannien ab dem 1. Januar ja aussehen soll.
Ja, man hat ja in den letzten Wochen tatsächlich den Eindruck gewinnen können, als würden die Europäische Union und Großbritannien über ein Fischereiabkommen verhandeln. In der Tat, die 2000 Seiten, die da wohl an Text zusammenkommen, die sollen ja die kompletten Beziehungen zwischen beiden Partnern auf völlig neue Beine stellen. Da geht es natürlich ganz im Kern um dieses gigantische Handelsabkommen, das viele 100 Milliarden Euro im Jahr umfasst. Die Briten dürfen Waren, Industriegüter auf den europäischen Binnenmarkt liefern, ohne jegliche Zölle, ohne jegliche Mengenbeschränkungen. Sie müssen sich dafür aber verpflichten, bestimmte Regeln einzuhalten, damit sich britische Unternehmen keine unfairen Wettbewerbsvorteile verschaffen. Darüber hinaus geht es um die Kooperation in der Außenpolitik, in der Sicherheitspolitik, in der Terrorismusbekämpfung. Es geht um Zusammenarbeit in der Wissenschaftskooperation. Es geht auch um die Frage, ob britische Studenten künftig weiterhin am Erasmus-Plus-Programm teilnehmen können. Man sieht also, die Fischerei ist wirklich ein marginaler Teil eines Gesamtwerks, das die Beziehungen über den Kanal hinweg für die nächsten Jahrzehnte prägen soll.
Wenn es heute noch zu einer Einigung kommt, dann ist es für das Europäische Parlament womöglich erstmal zu spät, um noch in diesem Jahr die Einigung zu ratifizieren. Was wissen Sie dazu?
Es ist nicht womöglich zu spät, sondern es ist definitiv zu spät. Und genau dies hat das Europaparlament ja am vergangenen Wochenende festgestellt. Und deswegen bleibt nur noch ein anderes Verfahren, um dafür zu sorgen, dass es mit Ablauf der Übergangsfrist, Silvester, Mitternacht, nicht zu einem harten Bruch zwischen beiden Seiten kommt. Und dieses Verfahren nennt sich provisorische Anwendung. Das heißt, die Mitgliedstaaten und auch Großbritannien müssen darin übereinstimmen, dass dieser Vertrag angewendet werden soll in der Praxis, ohne dass die letzten Ratifizierungsschritte schon gegangen sind. Dann kann man also sozusagen von dem einen vertraglich basierten Zustand direkt in den anderen übergehen. Und das Europaparlament würde diesen Vertrag dann im Laufe des Januar ratifizieren.
Sagt Peter Capern, unser EU-Korrespondent in Brüssel, zu den andauernden Post-Brexit-Verhandlungen, in denen offenbar ein Durchbruch kurz bevorstehen könnte. Auch der gestrige Rücktritt der Regierung in der Republik Moldau ändert nichts daran. Im Land tritt heute die neue Präsidentin ihr Amt an, die 48-jährige Maia Sandu. Es handelt sich um die erste Frau an der Spitze des osteuropäischen Landes. Sandu gilt als proeuropäisch und zur Wahl im November ist sie unter anderem mit dem Versprechen angetreten, die Korruption in der Republik bekämpfen zu wollen, wie sie gegenüber einem russischen Fernsehsender erklärt hat und wie unser Osteuropa-Korrespondent Florian Kellermann weiß.
Als Präsidentin werde ich die Vollmacht haben, Richter zu ernennen. Ich werde nur ehrliche Juristen auswählen. Das ist sehr wichtig. Wir müssen das Justizsystem von korrupten Richtern und Staatsanwälten, die für korrupte Politiker gearbeitet haben, befreien. Sie sei eine proeuropäische Politikerin, so Maia Sandu. Aber damit meine sie nicht unbedingt eine Annäherung an die Europäische Union. Für mich ist es am wichtigsten, das Leben der Bürger zu verbessern. Deshalb bin ich für ein europäisches Entwicklungsmodell. Wir teilen die europäischen Werte. Und ich will, dass die Gehälter sich denen in der EU annähern, damit nicht mehr so viele Menschen auswandern. Doch leicht wird es die Finanzfachfrau nicht haben. Als Präsidentin ist sie laut Verfassung vor allem für Außen- und Sicherheitspolitik zuständig. Um das Land zu reformieren, muss sie mit der Regierung und dem Parlament zusammenarbeiten. Und im Parlament ist ihre proeuropäische Partei Aktion und Solidarität derzeit in der Minderheit. Die größte Fraktion stellen dort die prorussischen Sozialisten, die Partei des bisher amtierenden Präsidenten Igor Dodon. Diese war zuletzt in einer Koalition mit kleineren Parteien. Im Sommer jedoch verlor die Koalition durch Parteiaustritte ihre Mehrheit im Parlament. Erst in den vergangenen Wochen nach der Präsidentschaftswahl formierten sich im Parlament neue, wechselnde Mehrheiten für Gesetzesprojekte. Die Gegner von Maia Sandu hätten sich verständigt, sagt Julian Groza, Geschäftsführer des Instituts für Europapolitik und Reformen, einer Denkfabrik mit Sitz in der Hauptstadt der Republik, Chisinau. In den vergangenen beiden Wochen hat das Parlament eine ganze Reihe von umstrittenen Gesetzen verabschiedet, ohne darüber beraten zu haben. Diese Gesetze torpedieren die Reformagenda von Maia Sandu. Eines von ihnen beschneidet sogar ihre Kompetenzen. Es unterstellt den Geheimdienst, der bisher vom Staatsoberhaupt kontrolliert wurde, dem Parlament. Besonders einschneidend jedoch sind Gesetze, die die Zusammenarbeit der Republik Moldau mit westlichen Partnern erschweren. Julian Groza. Der Internationale Währungsfonds hat einige der Gesetze bereits ausdrücklich kritisiert, weil sie die Stabilität der Volkswirtschaft des Landes gefährden. Von dort kann Moldau deshalb keine Hilfe mehr erwarten. Das gleiche gilt für die EU, die Hilfen von 50 Millionen Euro zugesagt hat, um das Staatsbudget zu stabilisieren. Eines der Gesetze sieht vor, dass Mittel aus dem Staatshaushalt, mit denen eigentlich Banken unterstützt werden sollten, in der Bevölkerung verteilt werden, unter anderem als Zuschüsse für Landwirte. Außerdem sollen die Menschen früher in Rente gehen können. Mit solchen populären Maßnahmen sicherten sich die prorussischen Sozialisten schon Munition für einen neuen Wahlkampf, meinen Experten. Denn Maia Sandu will vorgezogene Parlamentswahlen durchsetzen. Alle verstehen, dass wir ein anderes Parlament brauchen, das auf der Seite der Nation steht. Wir werden einen Weg suchen, damit die Menschen ehrliche Politiker wählen können, die Reformen unterstützen. Gestern ist die Republik Moldau dem einen Schritt näher gekommen. Die von den Sozialisten gestützte Regierung legte geschlossen ihr Amt nieder. Doch im Frühling dürfte es Neuwahlen geben.
Maia Sandu ist seit heute die neue Präsidentin in der Republik Moldau, Florian Kellermann berichtete. Damit endet Europa heute. Genießen Sie hoffentlich ruhige Festtage und bleiben Sie gesund, wünscht Ihnen im Namen des Europa-Teams Ihr Christoph Schäfer. Bis bald.